Brief noch beim letzten Kapitel angekommen. Kapitel 4, wir starten mit Vers 2. Aber erst noch mal ein kurzer Rückschau. Die letzte Predigt liegt ja 2 Wochen zurück. Kann sich jemand erinnern, worum es ging? Immer ganz fies gefragt. Gell? 2 Wochen, du liebes bisschen. Ich gebe euch einen Tipp, es hatte etwas mit Kleidungsstücken zu tun. Ganz genau, danke. Mit 2 unterschiedlichen Gewändern. Eines war schwarz gewesen, eines war weiß gewesen, eines war das alte Gewand gewesen. Gewebt aus Lüge und Bosheit, Lust, Habsucht, Zorn, Begierde. Und dieses alte Gewand, Apostel Paulus beschrieb es, das legt ab und zieht etwas Neues an. Gewebt aus Erbarmen und Freundlichkeit, Sanftmut, Geduld, Demut. Liebe Geschwister, so wie wir nun einmal sind, sind wir nicht so gut darin, das alte Gewand einmal abzulegen und das neue dann anzulassen. Wenn man realistisch ist, muss man sagen, ich brauche eigentlich es jeden Tag, das neue Gewand anzulegen. Das alte auszuziehen und das neue anzuziehen, sagen, ich bin ein neuer Mensch in Jesus. Amen. Amen. Und das ganz fest zu ergreifen. Dann ging es darum, dieses neue Gewand, dieser neue Mensch zu sein, das spiegelt sich, und das war da so durchgespielt, in all unseren Beziehungen. Männer und Frauen, Eltern und Kinder, Arbeitgeber und Untergebene. Es spiegelt sich in diesen Beziehungen und es spiegelt sich immer etwas darin von der Art, wie Jesus ist und wie Jesus mit uns umgeht, und das soll sich auch in unserem Leben spiegeln. Heute, der Schwerpunkt ist anders. Es geht heute, passend zu unserer Gebetsnacht, war ja erst gar nicht so geplant, um das Thema Gebet in besonderer Weise. Vers 2. Betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Hand aufs Herz, bist du ein ausdauernder Beter, eine ausdauernde Beterin? Was heißt ausdauernd? Ausdauernd meint ja irgendwie regelmäßig, jeden Tag oder mindestens mal jede Woche. Nicht nachlassen, nicht vergessen, über einen längeren Zeitraum hinweg wieder und wieder für eine Sache zu beten. Wir haben da am Freitagabend in dem Crosspoint drüber gesprochen und mussten ehrlich sagen, meistens sind wir ausdauernde Beter, wenn wir ein richtiges Problem haben. Da werden selbst die, die sonst die totalen Gebetsmuffel sind, da werden die richtig gut. Da kommen die richtig in Schwung. Je schwieriger die Lage, umso mehr, wow. Ja, die Alten haben ja nicht umsonst gesagt, Not lehrt beten. Aber ist ja eigentlich ziemlich frustrierend, wenn wir diesen harten Druck brauchen, damit wir endlich zum ausdauernden Gebet kommen. Das ist schon ein bisschen peinlich, oder? Ist auch nicht die beste Motivation. Man muss ja ehrlich sagen, oft beten wir doch mehr so von der Hand in den Mund. Eben nicht ausdauernd, sondern kurzfristig. Das, was gerade anliegt, was aktuell ist, oder noch vielleicht die Dinge, die sehr wichtig sind. Also vielleicht die Familie. Aber selbst da ist es schon so, wenn es mit den Kindern alles glatt läuft, betet man auch weniger für sie. Wenn die gehörig Schwierigkeiten machen, dann sind wir auch vor dem Thron Gottes. Wir Christen sind berufen, nicht nur im Hier und Jetzt in der sichtbaren Welt zu leben und uns zu erschöpfen, sondern mitzuwirken in der unsichtbaren Welt. Das ist unser Auftrag, in dieser Welt mitzuarbeiten. In unserer deutschen Tradition sind wir nicht so gut darin. Wir haben das nicht so gut gelernt. In anderen Ländern Gebet auch anders bezeichnet. In manchen Sprachen ist es so, da wird ganz klar immer gesagt, oh, ich habe noch eine Gebetsarbeit zu tun. Ist das ehrlich? Oder zu sagen, ich muss noch einen Gebetskampf kämpfen. Das ist auch ehrlich. Für dich selbst, für deine Familie, für die Menschen, die dir anvertraut sind, für die Gemeinde, zu der du gehörst, fürs Reich Gottes insgesamt, für verfolgte Christen, eine Gebetsarbeit, einen Gebetskampf zu tun für das, was Gott dir aufs Herz legt. Und gerade in der vergangenen Nacht haben wir das gemeinsam getan. In unserer eigenen Tradition, unserer Kirche, ist das sträflich vernachlässigt. Ausdauerndes Gebet ist der Motor jeder geistlichen Veränderung. Wenn eine Veränderung in der Atmosphäre wollen, geht das nur über Gebet. Da kannst du 5 Hilfswerke gründen und Kirchen und Gemeinden und alles. Das wird die Atmosphäre nicht so verändern wie ausdauerndes, nachhaltiges Gebet. Ein Beispiel, das das sehr deutlich macht, das ist die Gemeinde, die Nikolaus Ludwig Reichsgraf von Zinzendorf in Herrenhut gegründet hat. Und die haben dort eine Gebetskette gegründet, wo immer rund um die Uhr Leute gebetet haben. Und diese Gebetskette hat 100 Jahre durchgehalten. 100 Jahre haben die am Stück gebetet. Da war keine Stunde, wo nicht gebetet worden ist. Und es ist nicht Zufall, dass von Herrenhut aus die ersten Missionare in alle Welt geschickt worden sind. Die Karibik, nach Indien. Und es ist auch kein Zufall, dass das ausgelöst hat. Nach 1500 Jahren sehr schwacher Dynamik der christlichen Ausbreitung, nämlich eigentlich beschränkt auf den europäischen Raum, auf einmal war das der Startpunkt für die größte Evangelisationsbewegung in der ganzen Geschichte, die nebenbei gesprochen bis heute anhält. Getragen von ausdauerndem Gebet. Und das ist immer eine unschlagbare Kombination. Ausdauerndes Gebet, Bitte und Fürbitte für andere. Hier steht es, kombiniert mit Dankbarkeit. Denn wir haben allen Grund dazu, Gott zu danken. Er ist gut. Er ist für uns. Er hört uns, er greift ein. Und wenn wir dankbar bitten, demonstriert es auch immer unseren Glauben. Denn wir sagen schon Danke für etwas, was in der sichtbaren Welt noch gar nicht eingetreten ist. Aber wo wir voll Vertrauen sind, Gott wird es tun. Er wird seine Verheißungen nicht einfach hinfallen lassen, sondern wenn wir sie aussprechen und ausbeten, wird er eingreifen. Und, also ausdauernd beten, wachsam sein, dritter Punkt, ausdauernd beten, dankbar sein, dritter Punkt, wachsam sein. Denn immer, wo es geistliche Bewegung gibt, da ist auch der Teufel auf der Matte. Du kannst alles Mögliche machen, alle Spielwiesen pflegen, das ist vollkommen egal. Wenn du noch so eine hohe Kirche baust, ist ihm alles egal. Wenn Menschen zusammenkommen und beten und es geistlich intensiv wird, dann weiß er auch, jetzt wird's gefährlich. Jetzt kommt Bewegung in die Sache, jetzt passiert was in der unsichtbaren Welt und das wird auch Auswirkungen haben dann in der sichtbaren Welt. Deswegen ist es gut, wachsam zu sein, geistlich aufmerksam zu sein, denn wir sind berufen, darüber zu herrschen. Wir sind nicht die Getriebenen. Wir sind nicht die, die Angst haben müssen. Wir müssen nur das, was uns anvertraut ist, auch annehmen und gebrauchen. Und wir herrschen darüber geistlich. Wenn wir im Gebet zusammenstehen, Pforten der Hölle werden nicht dagegen ankommen. Amen. Vers 3. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Lasst uns in Erinnerung rufen, wer schreibt hier? Der große Völkerapostel Paulus schreibt den Kolossern, tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Paulus braucht das Gebet der Geschwister. Er ist angefochten, er ist im Gefängnis und es ist nicht so, nur weil es da ein geistliches Gefälle gibt, dass er der Apostel ist, dass er so viel mehr weiß über Gott, dass die anderen nicht für ihn beten könnten oder dass er das nicht notwendig hätte. Jeder braucht die anderen. Jeder braucht dieses Hin und Her. Und liebe Geschwister, jeder kann für andere beten. Auch du. Das können schon die Kinder. Das kannst du, wenn du erst letzte Woche Christ geworden bist. Jeder kann für einen anderen beten. Sagen, Herr, sei mit ihm, beschütze ihn, kümmere dich um sie. Für wen stehst du im Gebet ein? Mit wem bist du im Gebet verbunden? Nur mit dir selbst und dem Herrn? Oder gibt es Leute, für die du dich Verantwortung übernimmst, wo du geistlich, regelmäßig und ausdauernd betest? Vielleicht für unsere Gemeinde? Vielleicht für die Leute in deinem Hauskreis oder in deinem Dienstbereich, wo du dazugehörst. Manchmal legt uns Gott ja auch ganz spezielle Leute aufs Herz, die wir gar nicht kennen oder die wir nur vom Sehen kennen. Wenn du dir das visualisiert vorstellst, wenn wir füreinander beten in der Gemeinde, hin und her eintreten und die Verantwortung füreinander übernehmen, je mehr wir das tun, umso dichter wird da ein Netz geknüpft und gespannt. Und je dichter das Netz ist, umso stärker und belastbarer ist es auch. Und da wird keiner dann durchfallen. Lasst uns dieses Netz in der unsichtbaren Welt knüpfen. Und wisst ihr, es trägt vor allem wann? Wann brauchen wir das? Wenn es uns selbst nicht gut geht. Wenn wir schwach sind, dann merken wir das auf einmal. Mensch, ich stehe nicht alleine. Es hängt nicht am seidenen Faden, sondern das ist wie ein Trampolin. Ich falle und die Sache federt mich wieder hoch. Das ist eine starke Sache. Mal so ganz praktischer Tipp. Das ist eine gute Verwendung unserer Gemeindeliste. Sie ab und zu mal zur Hand zu nehmen und einfach mal anzufangen zu beten. Wie immer du das machst, ob du alle durchbetest oder nur die, die im gleichen Monat Geburtstag haben wie du. Oder ob du würfelst und sagst, ich nehme immer jeden Sechsten. Das ist völlig egal, aber ein Netz zu knüpfen, ich stehe ein. Oder vielleicht sagst du, nein, mir sind die Kinder besonders am Herzen. Ich bete für unsere Kinder. Ich bete für die, die keinen Partner haben, keine Partnerin haben. Wie auch immer. Zweiter Teil von Vers 3. Ach, übrigens, das will ich noch anfügen. Die beten ja für ihren Apostel Paulus, sollen sie ja beten. Auch ich brauche das. Auch die Ältesten brauchen das. Es ist nicht so zu denken, naja, die haben das ja nicht nötig. Es ist umgekehrt. Die haben es gerade nötig. Bittet Gott, um eine Tür für seine Botschaft zu öffnen, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Der große Apostel Paulus sagt, hey, bittet, dass sich da eine Tür öffnet, dass ich die gute Botschaft weitergeben kann. Wenn der Mann das nötig hat, dass die anderen für ihn beten, damit sich Türen öffnen, dann kann ich nur sagen, me too. Ich auch. Das brauche ich auch. Und du auch, füreinander zu beten, dass sich die Türen öffnen, dass Menschen für Jesus erreicht werden, das hat zuerst etwas mit der unsichtbaren Welt zu tun. Hindernisse weggeschoben werden. Es braucht oft die vereinte Gebetspower einer Gruppe von Leuten, die zusammensteht. Das, wenn Leute zusammen beten, das ist ein bisschen so wie so eine Verdichtungskammer. Das Gasgemisch wird zusammengedrückt und dann wird es explosiv. Und die Kraft kann freigesetzt und entzündet werden. Es braucht diese Gebetsverdichtung, um die wirksame Schwelle zu erreichen und zu überschreiten. Ganz praktische Dinge. Chrissy hat uns das eben gesagt mit dem Singen im Darmstädter Hofzentrum. Das ist eine super Sache. Es ist eine Sache der äußeren Welt. Damit es eine Sache, die Auswirkungen hat, liegt es daran, dass es geistlich vorbereitet und getragen ist. Und dann kann genau das passieren, was sie sagt. Menschen gehen vorbei und merken, da ist doch was. Das schmeckt gut. Das schmeckt nach Leben. Das zieht mich an. Genauso wird es sein, wir werden Ende Januar wieder unseren Alpha-Kurs starten. Das können wir so gut machen, wie wir wollen. Wenn es nicht vorbereitet ist in der unsichtbaren Welt, wenn nicht Leute nicht nur das Essen kochen, sondern auch im Gebet einstehen oder jetzt anfangen auch zu beten und sagen, hey, Herr, wer ist denn um mich herum? Wen legst du mir aufs Herz? Wen soll ich einladen? Welche Tür willst du öffnen? Und es ist immer so, wenn wir zum Gottesdienst einladen, zum Hauskreis, zum Teamkreis, egal wohin. Es hat diese geistliche Dimension. Amen. Viertens, betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkündigen kann. Er sagt denen das so klar auf den Kopf, so hey, betet ihr mal für mich. Das Gebet ist keine Sache nur für ein paar Spezialisten. Wir leben in einer Zeit, wo man gern alles spezialisiert. Es gibt für alles Spezialisten, und weil wir es so gewöhnt sind, haben wir so drei, die mögen das gern, die sollen beten. In der normalen Landeskirche wird man sagen, Herr Pfarrer, beten Sie. Sie beten immer so schön. Sie können das so gut. Und ich habe manchmal den Eindruck, so in so einem Freikirche oder Charismatischen, da ist das nur eine kleine Spielart anders. Man sagt nicht, Herr Pastor, machen Sie es, sondern man sagt mir so, wir haben da ein Gebetsteam. Sollen die sich drum kümmern? Und damit kann man auf seiner eigenen To-Do-Liste ein Häkchen machen. Es gibt ja Leute in der Gemeinde, die beten, die Sache ist geritzt. Geistlich alles im grünen Bereich. Gebet ist eine Querschnittsaufgabe in der Gemeinde. Für jeden, nicht nur für die 5 Freaks. Für jeden Christen ausnahmslos, jeder ist hineingerufen dazu. Und wir wirken dadurch an vielen Aufträgen und Aufgaben mit, wenn wir dafür beten. Es ist genauso, dass wir gerufen sind, für unsere Regierung zu beten. Da kann man nicht sagen, wir haben 2 in Berlin, die sind hauptamtlich zum Gebet angestellt, die sollen für die Regierung beten. Es ist uns allen aufgetragen, sagen, hey, betet zur Regierung, dass sie ihren Auftrag gut macht. Betet für eure Kirchenleitung, dass sie ihren Auftrag gut macht. Das hat mich als junger Mann vor über 20 Jahren sehr bewegt. Die evangelische Kirche hat etwas entschieden, das kommt ja leider immer mal wieder vor, was eindeutig nicht biblisch war. Und ich habe da einen alten, gestandenen Pfarrer, ganz geistlichen Menschen getroffen und ich habe mich geärgert über die Kirche. Oh, wie können die? Und der alte Bruder, der war so ganz anders drauf. Er hat gesagt, liegt es an uns? Haben wir zu wenig für sie gebetet? Ups. War ich überhaupt gar nicht drauf gekommen, dass es an mir liegen könnte. Ich war ja nicht dafür. Es war weit von mir. Und so ist es oft. Es geht nicht darum, mit dem Finger auf andere zu zeigen, wenn was nicht gut läuft, sondern so wie der Daniel es gemacht hat, sich zu demütigen, und stellvertretend zu sagen, Herr, es tut mir leid. Wir haben es nicht richtig gemacht. Wir haben nicht richtig gehört. Wir haben nicht genug gebetet. Wir kommen vor dir und vertrauen auf deine Gnade. Erbarm dich über uns. Vers 5. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Man könnte fast meinen, auch damals gab es schon die Christen, die mit der Bratpfanne in der Hand rumgelaufen sind. Spsch. Du willst nicht glauben? Spsch. Du kommst in die Hölle. Spsch. Seid klug, verhaltet euch weise, einfühlsam. Martin Luther übersetzt, verhaltet euch weise gegenüber Außenstehenden und kauft die Zeit aus. Auch die Botschaft von Jesus weiterzugeben, ist eine Querschnittsaufgabe. Jeder Christ ist dazu eingeladen und aufgefordert. Ja, es gibt Evangelisten, die es besonders gut können, aber jeder hat sein Umfeld, seinen Verantwortungsbereich. Da bist du zuständig. Und Weisheit ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Wenn ich mit Leuten gut kommunizieren will, dann hängt das nicht nur an meinen sprachlichen Fähigkeiten, sondern es hängt daran, dass der Heilige Geist in mir Raum hat, ich mich diesem feinen Leiten hinhalte und dann entsprechend die Worte bekomme und sagen kann. Das fließt nicht nur aus unserem natürlichen Menschen. Es wird hier diese klare Unterscheidung gemacht vom Apostel zwischen draußen und drinnen. Er sagt wörtlich die Leute, die draußen sind, die außen stehen, die eben nicht zu Jesus gehören. Und die Zeit sollen wir nutzen. Kauft die Zeit aus. Denn die Zeit ist endlich. Gelegenheiten hat man nicht immer wieder. Mit manchen Leuten ist man nur für eine gewisse Wegstrecke zusammen. Und vielleicht bist du der oder die Einzige, die er kennt, die Jesus auch kennt. Vielleicht bist du sogar seine letzte Chance. Oft nehmen wir das ja nicht so wahr. Manchmal ist das bitter, wenn man eine Chance verpasst hat. Ich erinnere mich, das ist auch schon fast, noch nicht ganz, vielleicht 15 Jahre. Das war, bevor ich zu Hosanna gekommen bin. Da hatte ich es irgendwie an dem Rücken, an der Schulter. Und da hatte ich so eine Reihe von Massagen. Und war ganz glücklich, einen guten Masseur gefunden zu haben. Der hat es richtig gut gemacht. Und ich habe den halt eine längere Zeit jede Woche gesehen. Und man liegt ja dann und kann nichts machen, außer reden. Also spricht man mit dem Menschen, der hat mir dies erzählt und das. Er hat natürlich auch gewusst, dass ich Pfarrer bin und wir haben so gesprochen. Aber ich war zu zurückhaltend und habe ihm nicht die volle Botschaft von Jesus gesagt. Und dann komme ich die nächste Woche hin und da ist er nicht da. Und da wollte ihn seine Frau verlassen. Und dann hat er sich in der Garage ins Auto gesetzt und das Auto laufen lassen. Und da war er tot. Manche Gelegenheiten kommen und gehen. Oft merken wir, da habe ich es also so deutlich gemerkt. Nutz die Zeit. Jetzt ist Gelegenheit. Und der Advent, das sind die 4 Wochen im Jahr, wo die Menschen am ansprechbarsten sind auf solche Dinge. Sowieso eine innere, gewisse innere Ausrichtung, Weihnachten naht, es ist dunkel, man macht sich über gewisse Dinge Gedanken. Das Jahr geht zu Ende, man guckt nach hinten, man guckt nach vorne, man merkt, man wird älter. Nutzt die Zeit. Ach, am Rande gesagt, wo mich so viele das gefragt haben. Ja, diese Woche treffen sich die schon etwas höheren Semester. Ja, diese Mail ist an alle gegangen. Manche haben mich schon etwas pikiert darauf angesprochen, wieso sie das bekommen haben. Also es ist versehentlich an alle gegangen. Es wollte keiner dir persönlich zu nahe treten. Vers 6. Eure Worte sollen immer freundlich sein. Mit dem Salz, man könnte hier ergänzen, der Weisheit gewürzt. Dann werdet ihr es verstehen, jeden, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. 2 Ingredienzien, wenn du gelingend von Jesus reden willst. Erstes, schütte reichlich Freundlichkeit dazu. Ihr wisst, diese ärgerlichen Evangelisten, das kommt nicht gut. Freundlichkeit ist die ganz wesentliche Basis. In Klammern gesagt, auch sonst im Leben sehr hilfreich für Beziehungen. Freundlichkeit ist einfach gut. Seid freundlich, seid liebenswürdig, seid, wenn man das spiegelt, sagt, seid nicht zornig, seid nicht verkniffen, habt nicht diesen anklagenden Ton drauf. Das mag niemand und das blockiert alles. Egal, was du sagst, wenn du schon so kannst sagen, oh, ich mag dich so sehr. Das kommt nicht an. Das hat eine andere Subbotschaft. Also Freundlichkeit ist ebenfalls eine der Gaben des Heiligen Geistes. Weisheit und Freundlichkeit. Wenn du es nicht hast, bitte drum. Und das zweite, hier steht mit Salz gewürzt. Man könnte aber auch übersetzen, sprecht treffend. Salz ist aber ebenfalls im Alten Testament ein Symbol für den Heiligen Geist. Also gebt reichlich davon dazu, bevor ihr mit Leuten sprecht. Du brauchst Gottes Geist immer wieder, um frisch erfüllt von Jesus reden zu können. Und dann wird das auch leicht und nicht so krampfig und nicht so mühsam und hart. Und es kommt auch besser an. Vers 7. Über meine persönliche Situation wird euch Tychikus, unser geliebter Bruder und mein treuer Helfer und Mitarbeiter im Dienst für den Herrn, ausführlich informieren. Das Reich Gottes, Gemeinde zu bauen, hat immer etwas mit konkreten Menschen zu tun. Das ist nicht losgelöst davon möglich. Wir sind Menschen, wir leben in dieser Welt. Es geht über konkrete Dinge, es geht immer auch über Beziehungen und wie etwas transportiert wird, hat immer eine persönliche Färbung. So ist es. Jeder macht das so, jeder Pfarrer, jeder Pastor macht so. Und es zeigt etwas davon, im Reich Gottes geht es um Beziehung. Es geht nicht nur um eine abstrakte Wahrheit, sondern es geht um diese Beziehungsebene der Verbindung mit Jesus. Ihm nahe zu sein. Und oft kristallisiert sich ein Werk, eine Bewegung eben an einer Person. Man kann das auch immer ganz klar sehen, wenn ein Pfarrer, ein Pastor eine Gemeinde verlässt, vor allem wenn er eine starke Persönlichkeit war oder lange dort war oder gar der Gründer dieser Gemeinde ist, das hinterlässt eine Wahnsinnslücke und bringt oft die Gemeinschaft in große Turbulenzen, dass jetzt, wenn das nicht gut moderiert ist vorher, das jetzt zu füllen und neu zu lösen. Wir sind eben nicht nur Geistwesen, sondern wir sind Menschen aus Fleisch und Blut und es geht immer auch über diese äußeren Dinge. Das wird hier im Brief ganz deutlich, wer da jetzt alles mit Grüßen bedacht wird. Vers 8, wenn ich ihn zu euch schicke, dann genau aus diesem Grund, ihr sollt erfahren, wie es um uns steht und sollt durch seinen Besuch gestärkt werden. Briefe sind schön und gut, wir brauchen aber immer auch wieder diese menschliche Begegnung. Das ist durch nichts zu ersetzen. Deswegen schreibt keine bösen E-Mails, trefft die Leute persönlich, ruft sie wenigstens an, um akut reagieren zu können. Direkte Besuche sind nicht zu ersetzen. Direkter Kontakt, du kannst das nicht alles nur per Cyber-Geschichte machen. Deswegen ist es auch wichtig, mal andere Gemeinden manchmal zu besuchen, unsere Partnergemeinden, unsere internationalen Partner, Kontakt zu haben auch zur geistlichen Gemeindeerneuerung, nicht nur auf dem Papier, sondern auch immer wieder mit Besuchen. Es geht nicht anders. Es kostet Zeit, es kostet Kraft, aber es geht nicht anders. Vielleicht ist es für den einen oder anderen heute Morgen auch dran, so war mein Eindruck, geistliche Wegbegleiter aus anderen Lebensabschnitten und Zeiten wieder mal ganz neu zu kontaktieren und die Verbindung wieder aufzunehmen. Vers 9. Zusammen mit ihm wird Onesimus reisen, unser treuer und geliebter Bruder, der aus Kolosse kommt und somit einer von euch ist. Die beiden werden euch alles mitteilen, was es von hier zu berichten gibt. Also Paulus schickt ein Team nach Kolosse, Tychikus und Onesimus. Onesimus stammt aus Kolosse, im Philemonbrief können wir das genauer lesen. Ehemaliger Sklave, weise ausgewählt, er kennt die Situation, die Leute kennen ihn. Die Beziehungsbande werden neu gestärkt. Und solche Reisen, die kosten natürlich Zeit, Kraft und Geld. Es geht nicht anders. Vers 10. Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter von Barnabas, lassen euch grüßen. Was Markus betrifft, habt ihr ja bereits Anweisungen erhalten, wenn er zu euch kommt, heißt ihn herzlich willkommen. Die Gemeinde steht zusammen, selbst über Bande. Das meint, die kennen den Markus noch gar nicht, aber weil der Paulus sagt, hey, das ist ein guter Mann, werden die ihn aufnehmen und sich um ihn kümmern. Seid ihr noch wach? Der nächste Vers ist so etwas wie die Zusammenfassung des ganzen Briefes. Nee, der übernächste erst, Entschuldigung. Jetzt kommt erst Vers 11. Ebenfalls grüßen lässt euch Jesus, der auch Justus genannt wird, vom jüdischen Volk sind diese drei die einzigen, die mit mir für das Reich Gottes arbeiten. Sie sind mir ein großer Trost geworden. Aristarch, Markus, Jesus, Justus, die einzigen Mitarbeiter mit jüdischem Hintergrund. Paulus hat schon damals sehr viele Mitarbeiter aus den Nationen, aber die Leute aus seinem eigenen Volk, aus Gottes auserwähltem Volk, die liegen ihm natürlich ganz besonders am Herzen. Und für uns ist es wichtig, das nie zu vergessen. Hey, wir sind ein Leib aus Leuten aus den Nationen und aus Leuten aus Gottes auserwähltem ersten Volk, den Kindern Israels. Und in dieser Einheit liegt eine große Kraft. Jetzt kommen wir zu Vers 12. Weiter lässt euch Epaphras grüßen, der ebenfalls einer von euch ist. Wir hatten ganz am Anfang in der ersten Predigt zum Kolosserbrief gehört, er war der Gründer dieser Gemeinde in Kolosse. Dieser Diener von Jesus Christus tritt als ein unermüdlicher Kämpfer für euch ein, indem ihr darum betet, dass ihr euch als geistlich reife Menschen bewährt, deren ganzes Leben mit Gottes Willen übereinstimmt. Der betet, dass ihr euch als geistlich reife Menschen bewährt, deren ganzes Leben mit Gottes Willen übereinstimmt. Wie gesagt, wir nähern uns dem Ende des Briefes. Hier wird nochmal so richtig alles zusammengefasst. Epaphras, der Gemeindegründer, betet, der Paulus schreibt das viel für euch in Kolosse. Ganz nah, obwohl er körperlich abwesend ist er ganz nah dran an dieser Gemeinde. Und er hat ein klares Ziel vor Augen. Er betet, dass sie zu geistlich reifen Menschen werden, deren Leben mit Gott übereinstimmt. Wow! Ihr ganzes Leben. Die Teens kennen es schon. Ich und Jesus. Dann kommen wir näher zusammen und kommen in Berührung. Und dann, wenn es gut läuft, treffe ich eine Entscheidung für Jesus. Und es gibt in meinem Leben eine Schnittmenge. Jesus und ich. Aber wenn ihr genau hinschaut, da gibt es noch viel Jesus und da gibt es auch noch viel ich, die eben noch nicht zur Deckung gekommen sind. Und was der hier betet, ist, er betet, dass sie geistlich reife Menschen werden, die in Übereinstimmung mit Gottes Willen sind. Das meint, die Schnittmenge soll zunehmen. Die Schnittmenge soll immer mehr zunehmen und das Ziel ist es, zur Übereinstimmung zu kommen. Ups! Übereinstimmung. Das hieß ja, ich bin wie Jesus. Das heißt sicherlich nicht, ich halte formal die 10 Gebote ein. Das ist vielleicht hier. Da gehört ja dann auch dazu, die Feinde zu lieben, langmütig zu sein, geduldig, nicht auf das eigene zu achten, immer zu liebevoll zu reagieren, immer zu eine Standleitung zum Himmel zu haben, in Verbindung mit dem Heiligen Geist zu sein, in Übereinstimmung zu kommen. Das ist das, was er für die betet. Und das ist ein universelles Ziel für uns als Christen. Das Gute hier ist ja zu sehen, hey, das ist das Ziel. Das Ganze ist ein Prozess. Wie funktioniert's? Indem meine Schnittmenge zukommt. Das ist nicht von jetzt auf gleich übereinander. Dann müsst ihr nicht beten. Dann würde sagen, ich habe die Gemeinde gegründet, jetzt ist alles gut. Er betet anhaltend und ausdauernd dafür, dass die Schnittmenge zunimmt. Wie sieht deine Schnittmenge aus zur Zeit? Wie viel Raum konnte der Heilige Geist in dir schon einnehmen? Wann hast du den letzten Schritt getan, dass sich das in diese Richtung verschoben hat? Bitter ist es, wenn man sagen muss, oh ja, vor 10 Jahren, da bin ich einen mächtigen Schritt gegangen. Aber dann habe ich mich hingesetzt. Bewegung hin auf Jesus. Und wisst ihr, wir haben ein klares Ziel, sagen wir, wollen mit ihm übereinstimmen. Selbst wenn wir wissen, es wird erst im Himmel dazu kommen. Aber ich weiß, da will ich hin. In jedem einzelnen Bereich meines Lebens, in jeder einzelnen Beziehung, in allem, was ich tue, sage und denke, will ich dahin. Mehr von Jesus in mir. Amen. 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 Mehr von Jesus in mir. Sag doch mal deinem Nachbarn, meine Schnittmenge mit Jesus soll größer werden. So, und jetzt sprechen wir das Ganze nochmal im Glauben aus. Sag zu deinem Nachbarn, deine Schnittmenge im Glauben wird größer werden. Wenn das passiert, dann sind wir im Himmel. Und wenn es so ist, wow, dann sind wir schon ziemlich nah dran. Und es wird nur passieren, wenn wir beten und wenn wir füreinander beten. Liebe Geschwister, das kann keiner selbst und das kann keiner aus eigener Kraft. Es ist etwas, was wir empfangen müssen. Aber zum Empfangen muss ich halt auf Empfang gehen. Es geht nicht anders. Vers 13. Ich weiß, wie viel Mühe Ephraphas für euch und die Gläubigen in Laodicea und Hierapolis auf sich nimmt. Ich kann es bezeugen. Der Mann steht permanent vor dem Thron Gottes ein für die Gemeinde, die er gegründet hat. Herr, bring sie zu dir. Herr, lass sie wachsen. Herr, bring sie weiter. Form sie, zieh sie. Bring sie in Übereinstimmung mit dir. Denkt an den Mose, der auf dem Berg stand und gebetet hat. Aaron und Hur stützen ihm die Hände. Weil Mose betet, kann Josua und das Volk siegen. Liebe Geschwister, das ist der Lebensstil, den Gott sich von uns wünscht. Weil wir gebetet haben, weil wir im Gebet stehen wie der Mose, können andere siegen. Das meint geistliche Einheit, das meint Zusammenspielen, das meint, das Team ist im Darmstädter Hof und singt und ihr betet. Und das gilt für so viele unterschiedliche Sachen. Weil wir beten, können andere siegen. Weil andere beten, kann ich siegen. Auch Lukas, der geliebte Arzt, lässt euch grüßen, ebenso Demas. Grüßt die Geschwister in Laodicea, besonders Nympha und die Gemeinde, die in ihrem Haus zusammenkommt. Wenn dieser Brief bei euch vorgelesen worden ist, dann sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea vorgelesen wird. Und umgekehrt sollt ihr den Brief, den ich nach Laodicea geschickt habe, auch bei euch vorlesen. Noch einmal, der Brief ist nicht nur für die Leute in Kolosse, er ist auch für die in Laodicea und er ist damit für uns als Christen. Vers 17, Archippus sollt ihr Folgendes ausrichten. Vernachlässige nicht den Auftrag, welchen du als ein Diener des Herrn erhalten hast, sondern führ ihn vollständig aus. Wer von euch einen Dienst erhalten hat vom Herrn, vernachlässige ihn nicht. Tu's. Erinnere dich, was Gott von dir will, was deine Berufung ist, was er dir anvertraut hat und dann tu es. Eine Berufung ist nicht dazu da, um sie zu Hause wie eine Trophäe in die Vitrine zu stellen, sondern es ist etwas, um es zu leben und zu gebrauchen. Ja, ist ja manchmal so. Da hat man den teuren Schmuck von der Oma geerbt und wo ist er im Tresor? Aber die Kette gehört ja am Hals. Im Tresor sieht sie keiner. Die Berufung gehört ins Leben hinein. Der Herr hat es dir gegeben, damit du es gebrauchst. Zu guter Letzt, Vers 18, und hier noch ein persönlicher Gruß. Ich, Paulus, schreibe mit einer eigenen Hand, denkt an mich und meine Fesseln, die Gnade sei mit euch. Danke, Paulus, für diesen Brief durch die Zeiten hinweg. Danke, Jesus, dass dein Wort so lebendig ist und nach 2000 Jahren genauso kräftig ist und durchdringend ist und Wahrheit vermittelt, dass es uns stärkt und unseren Glauben aufbaut. Amen. Amen. Ich bitte das Lobpreisteam nach vorne.